Deutschlandfunk. Tag für Tag. Lateinamerika hat zuletzt einen Linksruck erlebt. Honduras, Chile, Kolumbien und Brasilien. Überall dort sind konservative oder rechte Regierungen abgewählt und durch Linke ersetzt worden. Hierzulande hat vor allem die Brasilienwahl für Schlagzeilen gesorgt, wo der linke Lula da Silva den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro besiegt hat. Bringt der Linksruck nun auch Rückenwind für die Befreiungstheologie, die seit den 70er Jahren innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Lateinamerika entstanden ist? Befreiungstheologen verstehen sich als Fürsprecher der Armen und sie stehen traditionell an der Seite linker Parteien. Was linke Politik und Befreiungstheologie heute noch miteinander zu tun haben, darüber habe ich vor dieser Sendung mit dem freien Lateinamerika-Korrespondenten Tobias Käufer in Rio de Janeiro gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ob der Linksruck auch ein Sieg der Befreiungstheologie über die Evangelikalen ist.
Also ich glaube, es ist zunächst mal ein Lebenszeichen der katholischen Kirche, wie Papst Franziskus sie sich wünscht. Er ist ja im März 10 Jahre im Amt und jetzt sind zum ersten Mal während seiner Amtszeit, überhaupt eigentlich zum ersten Mal, alle großen Volkswirtschaften in Lateinamerika in linker Hand. Sie werden von linken Regierungen regiert und das ist sicher in seinem Sinne. Trotzdem bleibt aber eine ständig wachsende Konkurrenz der evangelikalen Kirchen in Lateinamerika. Die Prognose für Brasilien zum Beispiel sagt voraus, dass es Ende des Jahrzehnts keine katholische Mehrheit mehr im Land geben wird, in einem, was ja mal die größte katholische Bevölkerung in Lateinamerika hatte.
Und wenn wir jetzt mal auf die Länder schauen, Sie haben das angesprochen, die neuerdings links regiert werden. Wie ist denn dort das Verhältnis jeweils von Kirche und Regierung? Gibt es da so eine Art Schulterschluss?
Also ich würde sagen, es zeichnet sich zumindest ab. Sie sind ja noch relativ frisch. Brasilien ist es so, dass zum Beispiel der brasilianische Befreiungstheologe Leonardo Boff sich klar hinter Lula gestellt hat, auch im Wahlkampf. Es gibt ja in der Kirche in Lateinamerika ein Amazonas-Netzwerk, was abgekürzt REPAM heißt. Die haben sich auch hinter Lula und seine Abholzungsstrategie, die darauf abzielt, die Abholzung auf Null zu reduzieren, gestellt. Also hier ist schon mal ein Schulterschluss zu erkennen. In Kolumbien ist es so, die haben ja jetzt erstmals einen linken Präsidenten mit Gustavo Petro. Und der hat in seiner Amtseinführungsrede ausdrücklich auf den Papst verwiesen und dass man seine Hilfe braucht im Friedensprozess. Und die Kirche begleitet diesen Friedensprozess, diese Friedensverhandlungen, die jetzt wieder gerade angefangen haben, mit der ELN-Guerilla, zumindest als Beobachter bei diesem Dialog. Und das dritte große Land, Chile, da ist die Sache etwas anders. Chiles Kirche ist von einem schweren Missbrauchsskandal erschüttert worden und die braucht erstmal wieder Zeit, Boden unter den Füßen zu bekommen. Und zu allem Überfluss gab es dann am Anfang von der Amtszeit von Boric einen Gottesdienst. Da waren auch zwei Kardinäle bei, denen Vertuschung vorgeworfen wird. Und das hat dann zu einer Verstimmung zwischen dem Präsidenten und der Kirche geführt. Und da muss man sehen, wie sich das einpendeln wird, das Verhältnis.
Und was bedeutet das umgekehrt für die katholische Kirche? Dort, wo es so eine Art Schulterschluss gibt, wird sie dann auch in Mithaftung genommen und verantwortlich gemacht für das politische Handeln der Regierung, auch wenn es dann vielleicht nicht so gut klappt, beispielsweise mit der Armutsbekämpfung?
Also es gibt jetzt schon erste Stimmen aus dem rechten und rechtskonservativen Lager, die genau das tun, die zum Beispiel fordern, dass sich die Kirche stärker positioniert im Verhältnis zu den Linksdiktaturen Kuba, Venezuela, Nicaragua. Und interessant ist halt zu sehen, dass die Zusammenarbeit zwischen den demokratischen Linken in Lateinamerika sehr gut funktioniert, zwischen der Kirche und der Politik. In den Linksdiktaturen aber, Kuba, Nicaragua, Venezuela, wo die Kirche auch den Mut hat, Menschenrechtsverletzungen klar anzusprechen, ist das Verhältnis stark angespannt. Interessant ist, dass die Ortskirchen in diesen Ländern, im Gegensatz übrigens zum Papst, in unterschiedlich ausgeprägter Form auf Distanz zur Regierung gehen. Und das bisweilen, wie in Nicaragua, auch mit massiver Repression bis hin zu Verhaftungen bezahlen müssen. Und jetzt kommt zum Beispiel aus den USA, aus dem konservativen Lager, deswegen oft sehr scharfe Kritik am Papst, auch aus Brasilien, aus dem Bolsonaro-Lager. Und das ist so ein bisschen symptomatisch für die Befreiungstheologen, wie Boff, dass die rechtsextremen Militärdiktaturen in Lateinamerika, die ja für schwerste Menschenrechtsverletzungen, Folter, Hinrichtungen stehen, scharf verurteilt werden, aber die ein Problem damit haben, ähnliche Verbrechen in linksextremen Diktaturen anzusprechen. Und das sorgt für Verstimmung.
Sie haben da jetzt die Linksdiktaturen angesprochen. Wenn wir zum Beispiel mal nach Nicaragua schauen, ist die Befreiungstheologie dort auch in Misskredit geraten vielleicht, weil sie anfangs ja eng an der Seite von Präsident Ortega stand, der sein Land heute diktatorisch regiert?
Also ich würde sagen, das ist dadurch verhindert worden, weil zum Beispiel einer der bekanntesten Befreiungstheologen, Ernesto Cardenal, sich immer auf die Seite des Volkes gestellt hat. Am Anfang, als diese Revolution sehr populär war, hat er ja mit der Revolution gekämpft, hat sich dafür eingesetzt, hat dann auch Politik gemacht. Und als sich diese Revolution dann in eine Diktatur verwandelt hat, hat er das klar angesprochen, ist hingegangen, hat auch die Familie Ortega neue Diktatoren genannt, ist daraufhin scharf attackiert worden. Insofern ist das, glaube ich, dadurch ein bisschen abgefedert worden. Hinzu muss man auch noch wissen, kurz vor seinem Tod ist ja Ernesto Cardenal von Papst Franziskus rehabilitiert worden. Er durfte ja dann auch wieder im Gottesdienst feiern. Das war auch so ein Signal, glaube ich, was ganz wichtig war.
Sie haben jetzt den Papst schon angesprochen. Die römisch-katholische Amtskirche hatte die Befreiungstheologie, die ja in ihrer Mitte entstanden ist, lange Zeit sehr kritisch betrachtet und beobachtet. Es gab auch ziemlich viele Konflikte. Heute, wie ist das mit einem Papst, der selbst aus Argentinien stammt, als links gilt und mindestens Sympathien für die Befreiungstheologie haben dürfte?
Ja, also der Papst, das muss man sagen, hat seine 10 Jahre genutzt, um Personalpolitik zu betreiben und hat meistens, nicht immer, wenn irgendwo in einem Bistum in Lateinamerika ein altersbedingter Wechsel anstand, hat er sich dann eher für einen volkswirtschaftlich linken Bischof entschieden, auch bei Kardinälen. Ein Beispiel zum Beispiel in San Salvador hat er den Weihbischof zum Kardinal ernannt und nicht den eigentlich ranghöheren Erzbischof, der eher als rechts gilt. Und ansonsten muss man sagen, dass, glaube ich, die Befreiungstheologie in der Öffentlichkeit nahezu vollständig rehabilitiert ist. Also ich glaube, dass die Befreiungstheologie heute, die am Anfang ja sehr kritisch beobachtet worden ist von konservativen Teilen der Kirche, dass sie heute eigentlich in der Mitte der Kirche angekommen ist und auch von sehr vielen akzeptiert wird.
Und was ist mit den konservativen Katholiken oder sagen wir mal mit den politisch eher rechtsorientierten Katholiken in Lateinamerika? Wie schauen die auf die linke Befreiungstheologie?
Was man auf jeden Fall feststellen kann, dass es in einigen Ländern, Argentinien zum Beispiel, auch Chile, den Versuch gibt, der konservativen Politik sich von der katholischen Kirche zu lösen, weil sie von ihr enttäuscht sind, weil sie auch da keine politische Heimat mehr finden, weil diese alte Verbundenheit Kirche-Konservativismus eigentlich nicht mehr existiert. Es gibt in Argentinien einen Politiker, der extrem marktliberal ist, Javier Milei, und der auch den Papst offen angreift und sagt, dein Modell ist die Armut. Das Modell der Linken ist die Armut, weil die Kirche und der Staat damit die Gläubigen bzw. die Wählerschaft eng an die Partei binden kann oder die davon abhängig machen kann. Und das führt dazu, dass jetzt ein schleichender Entfremdungsprozess stattfindet. Ich weiß auch nicht, wo der enden soll. Ob jetzt irgendwo mal am Ende so eine Spaltung der Kirche steht, dass die rechten konservativen Parteien dann künftig auf der Seite der evangelikalen Kirchen stehen und umgekehrt und die Linken dann auf der Seite der katholischen Kirchen stehen. Das muss man abwarten, wie sich da die Entwicklung voranschreitet. Das hängt ja dann auch irgendwann mal davon ab, was nach einer Ära Papst Franziskus passieren wird.
Aber Sie würden schon sagen, die Konservativen wandern im Zweifel ab zu den Evangelikalen?
Also diese Tendenz gibt es. Es gibt einen Teil, die warten auf den nächsten Papst. Andere sind einfach nur enttäuscht und nehmen das jetzt mal so hin. Und ein dritter Teil geht wirklich weg. Deswegen sind die Zahlen in Brasilien ja und in anderen Ländern ja so dramatisch, weil es unter anderem daran liegt, dass es sozusagen einen Entfremdungsprozess gibt.
Tobias Käufer über den Linksruck in Lateinamerika und die Bedeutung für die Befreiungstheologie.